Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Nachtmagazin. Der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke liegt inzwischen gut 2 Wochen zurück. Er fand in Medien über lange Zeit eher als kurze Meldung oder Boulevardthema statt. Das hat sich schlagartig geändert, seit die Ermittler davon ausgehen, dass Lübcke aus rechtsextremistischen Motiven heraus durch einen Kopfschuss getötet wurde. Damit wäre sein Fall ein politischer Mord. Die Menschen vor Ort versetzt das Verbrechen in Unruhe. Sandra Scheuring berichtet.
Jetzt soll endlich wieder Ruhe einkehren. Das wünschen sich die Menschen in Wolfhagen-Ister. Seit 2 Wochen Polizeieinsätze und überall Fernsehkameras. Die Ereignisse haben auch Frank Brunst schwer mitgenommen. Der Stadtbrandinspektor von Wolfhagen ist Nachbar der Familie Lübcke und stellt sich wie alle hier immer wieder die Frage, ist der Täter jemand aus der Gemeinde?
Bei mir persönlich ist es so, dass es so eine Mischung ist zwischen, zum Glück war es keiner aus dem Dorf, bis zu dem, dass man sagt, was kommt jetzt, ist es wirklich eine rechte Gruppe, die dann irgendwo vielleicht dem Rest der Familie auch noch irgendwie nachstellen will.
Nach jetzigem Stand gehen die Ermittler davon aus, dass der Mord von einem rechtsextremen Einzeltäter verübt wurde. Hier in Kassel wurde Stefan E. festgenommen. Er gilt als dringend tatverdächtig und soll einschlägig vorbestraft sein. Zu dem 45-Jährigen führte die hessischen Ermittler eine DNA-Spur, die beim Abgleich mit einer Datenbank den Treffer ergab. Spekulationen über ein rechtsextremes Motiv hatte es schon früh gegeben. Denn Lübcke hatte wegen seiner Haltung in der Flüchtlingskrise den Hass der rechten Szene auf sich gezogen.
Und damit weiter zu ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam für uns in Karlsruhe. Wie groß ist denn die Anspannung bei den Ermittlungsbehörden in Karlsruhe?
Na, ist dies bei diesem Thema Rechtsextremismus insgesamt sehr hoch, denn diese Schmach damals, den NSU so lange nicht entdeckt zu haben, die sitzt tief und deswegen schaut man immer sehr genau hin, hat auch versucht, intern viele Abläufe zu verbessern. Und zunächst war es natürlich am Freitagabend, denke ich, bei den Kasselern Ermittlern sind alle Alarmglocken angegangen, als man diesen DNA-Treffer hatte und merkte, da könnte einer dann doch bekannter und vorbestrafter Rechtsextremer dahinter stecken. Und als die Nachricht dann Karlsruhe erreichte, war das mit den Alarmglocken genauso. Deswegen ging das heute früh auch sehr schnell hier in Karlsruhe. Ohne dass man schon die Akten hatte, hat man da das Zeichen gesetzt. Wir ziehen das wegen der besonderen Bedeutung, wegen des Verdachts eines politischen Attentats an uns bei den Ermittlungen.
Was ist denn bisher über den mutmaßlichen Täter alles bekannt?
Na, die Indizien für dieses politische Massivmotiv hat ja der Sprecher bezeichnet. Einmal sein Vorleben und dann seine Äußerungen. Das Vorleben, das meint die möglichen Vorstrafen, die Vorstrafen, die es gegeben hat. Anfang der 90er Jahre ein Anschlag auf ein Asylbewerberheim. Da hat es eine Haftstrafe nach Jugendstrafrecht gegeben. 2009, 2010 ein Angriff auf eine Demonstration. Das liegt schon ein bisschen mehr zurück, dieses Vorleben mit rechtsextremem Hintergrund. Die Äußerungen, das könnte etwas aktueller sein. Äußerungen auf YouTube-Kanälen oder in Kommentaren unter bestimmten Filmen. Und das ist dann quasi, sind dann die einzelnen Puzzlesteine, die Puzzlesteine, die zusammengefügt werden und die dieses vorläufige Bild hier ergeben haben.
Wie geht's denn jetzt mit dem Fall weiter?
Also ein Haftbefehl, den gibt es ja schon, der wird jetzt noch formal umgestellt. Der Beschuldigte muss auch nochmal dafür hier nach Karlsruhe kommen, bevor er dann weiter in die Untersuchungshaftanstalt zurückgeht. Und dann ist die zentrale Aufgabe der Ermittler jetzt, Beweise für eine Anklage, die gerichtsfest dann sind, zu sammeln. Das wird bei dem Motiv vielleicht etwas schwieriger werden, wenn der Täter weiterhin schweigt. Denn natürlich fragt man sich noch, warum ist es genau diese Person, Lübcke, warum hat er sich ihn möglicherweise ausgesucht? Bei dem Mord an sich mit diesen DNA-Spuren wird man diese Anklage gut hinbekommen. Aber insgesamt, auch auf den Datenträgern, die man jetzt sichergestellt hat, da schlummert sicher noch eine ganze Menge, was die Ermittler brennend interessiert.
Frank Bräutigam, ganz herzlichen Dank für diese Informationen. Und sie arbeitet doch, die GroKo. Vor lauter Personal- und Richtungsstreit bei Union und SPD war die inhaltliche Arbeit der Koalition lange in den Hintergrund gerückt. Und genau deshalb sollte wohl das erste Treffen gestern Abend der Spitzen von CDU, CSU und SPD nach dem Rückzug der Sozialdemokratin Andrea Nahles das Signal aussenden, wir liefern. Wobei sie auch liefern müssen bei der Reform der Grundsteuer zum Beispiel. Denn da drängt die Zeit, bis Ende des Jahres muss ein Gesetz stehen. Ansonsten gehen den deutschen Kommunen viele Milliarden an Steuereinnahmen verloren. Außerdem auf der To-Do-Liste die Zukunft des Solidaritätszuschlags sowie ein Klimaschutzgesetz.
Ein Gläschen Wein, ein bisschen plaudern, entspannte Bilder vom Balkon. Die Botschaft aus dem Kanzleramt?
Wir regieren wieder, das ist vielleicht das wichtigste Zeichen auch von gestern gewesen.
Union und SPD zeigen sich beide kompromissbereit. Die Grundsteuer wird nach Scholz' Plänen reformiert. Immobilien sollen künftig nach dem Bodenwert und der durchschnittlichen Miete besteuert werden. Bayern lehnt das nach wie vor ab. Das Zugeständnis an die CSU, eine Ausnahmeregelung. Die Länder dürfen ihre Steuersätze auch selbst festlegen.
Es ist für Bayern ganz besonders wichtig, weil wir das Modell vom Bundesfinanzminister für bürokratisch erachten und glauben, dass es auch zu Steuererhöhungen führt.
Die Union will lieber Steuerentlastungen. So ist es schließlich im Koalitionsvertrag vereinbart. Für untere und mittlere Einkommen soll der Solidaritätszuschlag schrittweise abgeschafft werden. 90% der Zahler sollen davon profitieren. Die Union verzichtet auf ihre Maximalforderung, den Soli komplett abzuschaffen. Gutverdiener zahlen also weiter. Die SPD feiert das als ihren Erfolg.
Wir sind froh, dass wir beim Solidaritätszuschlag die Union auf den Weg der Vernunft zurückgekriegt haben. Da gab es ja in den letzten Wochen noch durchaus andere Diskussionen.
Auch die CDU sieht das als ihren Erfolg und pocht bei der Grundrente ebenfalls auf den Koalitionsvertrag mit Bedürftigkeitsprüfung.
Das war ja meine Forderung. Beide Koalitionspartner mögen sich ein Stück zurücknehmen. Wir bei der Solidaritätszuschlagsforderung und die SPD bei der Grundrente. Und ich hoffe, die SPD überwindet jetzt sozusagen ihre Sperre und wir kriegen dafür auch eine Lösung hin.
Die großen Streitpunkte wurden einmal mehr vertagt auf die Zeit nach der Sommerpause.
Künstliche Intelligenz. Maschinen und Programme, die interagieren können, sich selbstständig bewegen und Entscheidungen fällen. Lange gab es das nur im Kino, R2-D2 etwa, der berühmte Roboter aus Star Wars, der piepend durch die Gegend ratterte. Künstliche Intelligenz ist aber längst Teil unserer Realität und unseres Arbeitslebens. Weil künstliche Intelligenz vielerorts Abläufe erleichtert und billiger macht, fürchten zunehmend viele Berufsgruppen um ihre Zukunft. Christine Hartauer über künstliche Intelligenz und menschliche Arbeit.
In der Automobilindustrie nicht mehr wegzudenken, Roboter. Sie übernehmen dort komplexe Produktionsabläufe. Künstliche Intelligenz, kurz KI, haben viele auch in der Hand, als Sprachassistenten in Handys und in manchen Wohnzimmern. Im Alltag jedoch laufen einem Roboter noch selten über den Weg. Aber in einigen Bereichen könnten sie Menschen helfen und auch komplett ersetzen. Beispiel autonomes Fahren. Die Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz waren heute auch Thema in Schloss Meseberg. Beim Sozialgespräch der Bundesregierung mit Arbeitgebern und Gewerkschaftern wurde klar, wenn Millionen Jobs durch Roboter bedroht sind, darf der Staat nicht tatenlos zusehen.
Wir müssen insgesamt neugierig sein auf die neuen Möglichkeiten, veränderungsbereit sein, aber eben immer auch deutlich machen, dass es eine Veränderung im Sinne der sozialen Marktwirtschaft ist. Das heißt, dass die Menschen mitgenommen werden.
Gleichzeitig geht es darum, sicherzustellen, dass wir nicht abhängig werden von der Technik. Dass wir bestimmen, wo es lang geht als Menschen, als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes.
Wo es in Zukunft lang gehen könnte, zeigt der Jobfuturoma des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Bei knapp 4000 Berufen wurde die Frage gestellt, wie wahrscheinlich sie durch KI ersetzt werden könnten. Das Ergebnis? Der Job von jedem vierten Beschäftigten in Deutschland wäre betroffen. Vor allem einfache Aufgaben wie Arbeiten im Lager oder das Ausliefern von Paketen können Roboter übernehmen. Unternehmen wie Amazon und DHL testen Drohnen, die in Zukunft Bestellungen bringen könnten. Um Verlust von Arbeitsplätzen zu verhindern, setzen Bundesregierung und Sozialpartner auf Umschulung und Fortbildung. Es sei wichtig,
dass wir Menschen mitnehmen auf dem Weg von Weiterbildung, Qualifizierung und lebensbegleitendem Lernen. Und wir müssen dafür sorgen, dass die vielfältigen Daten, die im Kontext der KI verwendet werden, eben nicht zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle für Beschäftigte missbraucht werden.
Bis wir uns mit Robotern das Büro teilen, wird es vermutlich noch eine Weile dauern. Denn was die Anwendung künstlicher Intelligenz angeht, liegt Deutschland weit hinter den USA oder China zurück.
Wenn Politiker von einem Luftkampfsystem der Zukunft sprechen, dann klingt das etwas nach Science Fiction. Heute wurde in Le Bourget bei Paris ein Blick auf die Rüstungszukunft geworfen. Dort haben nämlich Verteidigungsministerin von der Leyen und ihre Kolleginnen aus Frankreich und Spanien Verträge für ein 100 Milliarden schweres Rüstungsprojekt unterschrieben. Entwickelt werden soll unter anderem ein solcher futuristisch aussehender Kampfjet. Das hier ist ein Modell aus Holz und Plastik. Aber es geht um mehr als das. Den Jet sollen im Einsatz Drohnen begleiten, außerdem ein Schwarm von Raketen, der sich selbst steuert. Sabine Rau darüber, wie aus Science Fiction Wirklichkeit werden soll.
Unterzeichnung durch gleich drei Verteidigungsministerinnen unter Aufsicht des französischen Präsidenten Macron. Deutschland, Frankreich und Spanien beteiligen sich gemeinsam an einem der größten europäischen Rüstungsprojekte der Zukunft. Noch ist es nur ein Modell. Das Kampfflugsystem Future Combat Air System, kurz FCAS, es ist ein Milliardenprojekt.
Das ist heute in zweifacher Hinsicht ein sehr, sehr wichtiger Tag. Erstens ist dieses deutsch-französische Kampfflugsystem ein ganz großer Schritt voran für die Bundeswehr in der Modernisierung. Aber es ist zweitens auch ein großer Tag für die Europäische Verteidigungsunion. Denn zum ersten Mal bringen wir gemeinsam ein europäisches Kampfflugsystem auf den Weg.
Ein System aus Kampfjets, unterstützt von Drohnen und Satelliten, soll von 2040 an die aktuellen Eurofighter und Rafale-Jets ablösen. Ein Prestigeprojekt für europäische Rüstungskonzerne, allen voran Airbus und Dassault. Sie wollen damit der Konkurrenz aus den USA und China Paroli bieten. Die harmonischen Bilder können allerdings eines nicht überdecken. Der Streit zwischen Deutschland und Frankreich über künftige Rüstungsexporte, auch des Zukunftssystems FCAS, etwa in Länder wie Saudi-Arabien, ist weiterhin ungelöst.
Fridays for Future ist ja inzwischen eine globale Bewegung. Junge Menschen, die sich für den Klimaschutz einsetzen und von Politikern weltweit ganz konkrete Handlungen fordern. Anfangs haben manche diese Bewegung vielleicht noch belächelt. Das ist aber lange vorbei, denn der Druck der Jugend wirkt. Das war zum Auftakt der UN-Klimakonferenz in Bonn heute zu spüren. Die Klimachefin der Vereinten Nationen, Patricia Espinosa, lobte die wütende Jugend, wie sie sagte, die dabei sei, die Welt zu verändern. Denn dass der Klimawandel inzwischen Realität ist, daran haben immer weniger Menschen Zweifel. Wegen höherer Temperaturen könnten künftig in deutschen Wäldern Bäume wachsen, die sonst am Mittelmeer zu finden sind. Peter Sonnenberg hat eine Försterin in Rheinland-Pfalz getroffen.
Hitze und Trockenheit schwächen auch den rheinland-pfälzischen Sonnwald. Försterin Knob beobachtet, dass Extremwetter mit Stürmen, wie es immer häufiger vorkommt, kranke Bäume leichter umwirft. Doch das größte Problem für den Wald ist der Borkenkäfer, der sich im warmen Sommer 2018 stark vermehren konnte.
Die Käfer brüten in der Rinde und fliegen dann aus. Und deswegen muss man vor allem auf die Bäume drumherum jetzt achten, dass dort nicht wieder die Käfer brüten und dann wieder ausfliegen, sondern dass man die Bäume, wo dort Käfer eingeflogen sind, möglichst schnell aus dem Wald entfernt.
Das ist Zusatzarbeit und kostet Geld. Rheinland-Pfalz hat dafür ein 7 Millionen Euro umfassendes Sonderprogramm aufgelegt. Denn gesunder Wald mindert die CO2-Belastung in Deutschland um rund ein Viertel.
Wir müssen den Klimaschutz verstärken, damit unser Wald nicht stirbt durch die Emissionen, die aus den fossilen Energien kommen. Und gleichzeitig müssen wir aber unseren Wald stärken, damit er auch in seiner Funktion als Klimaschützer weiter für die Gesellschaft wirken kann.
Deutsche Wälder sind oft Monokulturen, weil Nadelhölzer sich besser vermarkten lassen. Das Sofortprogramm sieht vor, mehr Mischwälder anzusiedeln.
Daher versuchen wir einfach auf möglichst viele verschiedene Baumarten zu setzen. Und es laufen auch schon Versuche mit ausländischen Baumarten, wo geguckt wird, die vielleicht vorher eher im mediterranen Raum vorkamen.
Offenbar ist es leichter, den Wald dem veränderten Klima anzupassen, als den Klimawandel in den Griff zu bekommen.
Zum Sport. 3:1 stand es am Ende in der Vorrunde bei der U21-Europameisterschaft für das DFB-Team am Abend. Die deutschen Fußballjunioren setzten sich damit klar gegen Dänemark durch. Ein guter Auftakt, auf dem sich das Team aber nicht ausruhen kann. Benedikt Brinser.
Deutschland ist gut reingerutscht in diese EM. Dank ihm, dank Marco Richter, an allen drei Toren beteiligt.
Zwei Tore selber zu erzielen, eins vorzubereiten, ist ein extrem geiles Gefühl. Wir haben uns als Mannschaft viel vorgenommen, vieles auch sehr gut umgesetzt meiner Meinung nach. Und dann kommt der Sieg. Es ist ein überragendes Gefühl.
Der Titelverteidiger zu Beginn etwas schwerfällig. In der 27. Minute öffnet Marco Richter dann das bis dahin verschlossene Spiel. Mit der Führung im Rücken, Deutschland nun lockerer unterwegs. Kurz nach Wiederbeginn nimmt Richter die Einladung des Dänen Petersen dankend an und erzielt das 2:0. Der Augsburger hatte den Vorzug vor dem noch angeschlagenen Amiri erhalten, die richtige Wahl von Stefan Kunz. Den dritten deutschen Treffer bereitet Richter schließlich vor. Luca Waldschmidt vom SC Freiburg mit einem coolen Abschluss und der Entscheidung in der 65. Minute. Kurz darauf gibt es nach diesem Handspiel von Timo Baumgartel Elfmeter für Dänemark. Robert Skoos 1:3 ändert aber nichts mehr am letztlich souveränen Sieg der deutschen Mannschaft.
Es gibt noch ein paar Sachen, an denen wir arbeiten müssen. Und da gucken wir drauf in der Videoanalyse und wollen dann im nächsten Spiel eine Schippe drauflegen.
Am Donnerstag heißt der Gegner im zweiten Gruppenspiel Serbien.
Und ebenfalls gute Nachrichten aus deutscher Sicht gibt's von der Frauenfußball-WM. Da ging es für das DFB-Team im dritten und abschließenden Gruppenspiel gegen Südafrika. Am Ende gewannen die deutschen Frauen mit 4:0 und das heißt, sie stehen auf Platz 1 der Vorrundengruppe. Super Leistung. Dabei waren die Südafrikanerinnen optimistisch in die Partie gestartet.
Diese Vorfreude der südafrikanischen Spielerinnen einfach ansteckend. Auch die Gwins hat das WM-Fieber gepackt. Die Eltern von Nationalspielerin Julia Gwin begleiten ihre Tochter beim ersten großen Turnier im A-Team.
Sie wollte an sich von Anfang an Fußball spielen. Und ja, es hat ja was gebracht.
Was die 19-Jährige auch heute beweist, ihre präzise Flanke verwandelt Kapitänin Popp zum 3:0 gegen Südafrika. Sehr zur Freude ihrer stolzen Eltern.
Es ist einfach toll, so eine Unterstützung zu erfahren, auch dass sie immer vor Ort sind, für einen da sind. Und das natürlich, das gibt mir ein gutes Gefühl und es ist einfach schön, dass sie die Momente auch so miterleben können.
Und es gibt viele glückliche Momente. Leupold sorgt für den ersten 1:0 nach knapp einer Viertelstunde. Danach legt Südafrikas überforderte Torhüterin Debritz den zweiten Treffer quasi selbst auf.
Heute haben wir auch fußballerisch gezeigt, phasenweise, wie gut wir das spielen können. Von dem her bin ich sehr zuversichtlich. Wir haben uns gesteigert von Spiel zu Spiel und sind jetzt bereit fürs Achtelfinale.
Auf den Gegner dort muss Deutschland noch warten. Durch das 4:0 schließen die DFB-Frauen die Gruppenphase als Erste ab, ohne Gegentreffer.
Wir freuen uns, dass wir nach Grenoble fahren. Auf dem Achtelfinale am Samstag haben sich viele Familienangehörige angekündigt. Es ist eine tolle Sache. Ich freue mich richtig drauf.
Die Gwins sind schon seit Turnierbeginn da. Immer mit Kopfschmuck.
Ja, das sind die Glücksperücken. Die haben sie tatsächlich auf. Und seitdem haben wir kein Spiel verloren. Deswegen bleiben die auf.
Die Freude dieser Gwins. Einfach ansteckend.
Und schauen Sie mal, Strandwetter, das steht den Menschen an der Küste morgen bevor. Aber auch in den meisten anderen Landesteilen wird es sommerlich schön. Hier die genaue Vorhersage.
Das Hoch über Mitteleuropa bringt uns noch vielerorts Sonnenschein. Aber von Frankreich macht sich ein Tief mit feucht-warmer Luft bemerkbar. Heute Nacht ist es meist klar oder nur locker bewölkt. Im Norden auch mal kompaktere Wolken, aber weitgehend trocken. Morgen zunächst verbreitet sonnig, im Osten bleibt es das auch noch bis zum Abend. Im Westen gibt es gebietsweise dichtere Wolken und am Nachmittag im südlichen und westlichen Bergland einzelne, im Nordwesten häufiger Schauer und Gewitter, die kräftig sein können. Im Münsterland heute Nacht bis 17, am Alpenrand knapp unter 10 Grad. Morgen Werte von 22 Grad an der Nordsee bis 32 Grad am Oberrhein. Am Mittwoch zunächst verbreitet freundlich, später hier und da Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial. Donnerstag und Freitag durchwachsenes Wetter. Regional besteht noch Unwettergefahr.
Und soweit das Nachtmagazin für heute. Hier geht es weiter mit einer Ausgabe des Tatorts. Ralf Baudach meldet sich dann wieder mit der Tagesschau gegen 2:40 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht und in den neuen Tag. Tschüss.